Mordseeluft von Emmy Johansen. Es liest Claudia Garke.
15 Grad. Im Juni. Caro Falk zog sich seufzend die Kapuze ihrer dunkelblauen Regenjacke über den Kopf. Nicht, dass sie mit mallorquinischen Temperaturen gerechnet hätte, aber die letzten Jahre war es an der Nordsee vergleichsweise brüllend heiß gewesen. Warum musste das berüchtigte Schiedwetter ausgerechnet jetzt wieder zuschlagen, wenn sie nach Borkum fuhr? Justus schien der kalte Wind, der über das Deck der Fähre wehte, nichts auszumachen. Strahlend stand ihr 9-jähriger Sohn an der Reling und warf mit Schmackes Brotstückchen in den Himmel, die er vorher zu festen Kügelchen geformt hatte und die von den Möwen mehr oder weniger geschickt mit dem gebogenen Schnabel aufgefangen wurden. Es sah so aus, als wollte Justus die Seevögel abwerfen, was diese aber nicht im geringsten zu beeindrucken schien. Hauptsache fressen. Was war egal. Nils hatte ihm mal erzählt, dass er als Jugendlicher den Möwen glühende Zigarettenkippen zugeworfen hatte. Und selbst diese wurden in der Luft gefangen und verbrannten den armen, gefräßigen Viechern den Schnabel. Warum hatten ihr solche Geschichten eigentlich nicht schon früher zu denken gegeben? Nils war einfach schon immer ein Arsch gewesen. Zu Möwen und Menschen. Caro nahm Ayla auf den Arm und suchte sich eine windgeschützte Ecke auf dem Deck. Sie setzte sich neben eine Frau, die vielleicht in ihrem Alter war, nickte ihr freundlich zu und ließ Ayla auf den Boden. Entspannt legte sich die finnische Lapphündin auf das kalte Metall. Für sie waren die Temperaturen genau richtig. Als Nils ihr letztes Jahr die Hündin geschenkt hatte, war sie aus dem Häuschen gewesen vor Freude, endlich ein Haustier zu haben, das sie sich als Kind schon immer gewünscht hatte und nie haben durfte. Und für Justus war die Hündin ein Segen. Von da an war Ayla der Mittelpunkt der Familie gewesen. Wurde mit Leckerlis und Hundespielzeug nur so überhäuft, obwohl sie sich gerade für Letzteres kaum interessierte. Hundespielzeug. Caro würde niemals diesen Samstag Ende Januar vergessen. Als Justus bei einem Freund übernachtete und sie mit ihren Berliner Freundinnen ausgehen wollte. Aber dann bekam Lisa Migräne und Mila einen Anruf von der Babysitterin, dass ihre Tochter exorzistenmäßig kotzen würde. Und der Abend war gelaufen. Anstatt spät in der Nacht kam Caro schon um kurz nach 9 nach Hause und als sie die Tür zu dem viel zu großen Penthouse aufschloss, hörte sie Nils Stimme aus dem Arbeitszimmer. »Willst du nun dein neues Spielzeug sehen? Soll ich es dir zeigen?« Kopfschüttelnd hatte sie ihre Jacke an die teure Designergarderobe gehängt, die an ein riesiges Mikado-Spiel erinnerte, und schmunzelnd daran gedacht, dass ihr Mann es einfach nicht lassen konnte, die kleine Hündin von Kopf bis Fuß zu verwöhnen. Er saß vermutlich an seinem riesigen Schreibtisch, Ayla stand mit auf die Seite gelegtem Kopf davor und schaute ihn mit diesem Hundeblick an, der alle dahinschmelzen ließ. Und wahrscheinlich hielt Nils gerade einen nagelneuen Beißknochen oder eine Gummikatze in der Hand, auf der Ayla wieder für 5 Minuten herumkauen würde, um sie dann in der Ecke liegen zu lassen. »Na, wie gefällt er dir? Der kann manchmal ganz schön wild sein. Kriegst du ihn in den Griff?« Irgendwas an Nils Stimme ließ sie aufmerken. »Wieso sprach er so komisch mit der Hündin? Vielleicht musst du ein bisschen strenger mit ihm sein.« In dem Moment hörte sie ein Jaulen und Winseln, das nur aus der Küche kommen konnte. Irritiert ging Caro den Flur hinunter. Als sie die Küchentür öffnete, sprang Ayla sofort schwanzwedelnd an ihr hoch und Caro streichelte der Hündin über den Kopf. »Wenn du hier bist, meine Süße«, sagte sie und wunderte sich über den ungewohnten Tonfall in ihrer eigenen Stimme. »Wer bekommt denn dann im Arbeitszimmer sein neues Spielzeug?« Es kam ihr so vor, als würde Ayla sie fast mitleidig anschauen. Wie betäubt öffnete Caro die Tür zum Arbeitszimmer und sah Nils, wie er nackt vor seinem Laptop stand. Nicht vollständig nackt. Ein absurder Stringtanga bedeckte seinen Unterleib, wobei sein Penis in einer Art Elefantenrüssel steckte, der überraschend schnell nach unten fiel, als Caro in den Raum kam. Oder war es eine Kobra? Sie wusste es nicht. Bei ihr hatte er diese Art von Reizwäsche zum Glück noch nie getragen. Sie starrte auf den Bildschirm, der von 2 überdimensionalen Brüsten ausgefüllt wurde. Das war doch mindestens Körbchengröße H. Bekam man davon nicht Rückenprobleme? Caro hatte das Gefühl, nicht mehr klar denken zu können. Dann entfernte sich die Besitzerin dieser künstlichen Riesenballons von der Kamera, und bevor Nils den Laptop hektisch zusammenklappen konnte, sah sie noch eine Frau, die in einer Art Zirkusdirektorenuniform steckte, wobei der Stoff an den Brüsten und zwischen den Beinen ausgespart worden war. Ja, ihr Noch-Ehemann war wirklich das Allerletzte. Caro nahm einen tiefen Atemzug. Es war erstaunlich, wie diese frische Nordseeluft den Kopf freipustete. Sie zog sich die Kapuze herunter und hielt ihr Gesicht in die Sonne, die endlich hinter den Wolken hervorkam. Justus fütterte immer noch die Möwen und wirkte dabei so unbeschwert, dass ihr ganz warm ums Herz wurde. Im Moment hatte sie den Eindruck, dass er die Scheidung seiner Eltern einigermaßen unbeschadet überstehen könnte. Wahrscheinlich eine Illusion. Auf irgendeine Weise würde es ihn prägen. Lisa und Mila hatten sie zu der Mutter-Kind-Kur überredet. Nachdem Caro innerhalb weniger Tage herausgefunden hatte, wie groß das Ausmaß von Nils Betrug wirklich war und dass er anders als behauptet seinen Schniedel nicht nur einmal vor die Kamera einer Prostituierten-Hotline gehalten hatte, war es zum Eklat gekommen. Er hatte sie praktisch von der ersten Minute ihrer Ehe konsequent betrogen. Teilweise mit mehreren Frauen gleichzeitig, mit Profis und Laien. Sogar Justus' Erzieherin aus der Kita damals war darunter gewesen. Caro hatte ihm natürlich eine Szene gemacht, hatte gezetert und geweint, und Nils einzige Reaktion war gewesen, ihr mit Rauswurf und Scheidung zu drohen. Ihm gehörte das Penthouse, ihm gehörten die Aktien, sie hatte nichts. Und außerdem hatte sie damals hochschwanger und blind vor Liebe diesen vermaledeiten Ehevertrag unterschrieben, als sie ihr Studium abgebrochen und Nils geheiratet hatte. Er hatte ziemlich hämisch gegrinst, als er sie an diese unglückliche Tatsache erinnerte. Nach einem Moment des hilflosen Entsetzens war zum Glück die alte Caro wieder in ihr hochgekommen, die sie mit Beginn der Ehe irgendwie vergessen hatte und die sich so ein Verhalten niemals gefallen lassen würde. Wütend hatte sie die Versace-Jacke von der Garderobe gerissen und ihm ins Gesicht geschlagen. Danach mit der Chanel-Tasche auf ihn eingeprügelt, die er ihr zum letzten Weihnachtsfest geschenkt hatte, und ihm nochmal ins Gesicht gebrüllt, was für ein Riesenarsch er war, um dann freiwillig die Wohnung zu verlassen. Die ganzen knappen Designerfummel hatte sie dagelassen. Sie hatte sich eh nie darin wohlgefühlt, war sich immer verkleidet vorgekommen und hatte es fast unanständig gefunden, wie viel Geld Nils für so einen Blödsinn ausgegeben hatte. Warum hatte sie diesen Mist nur all die Jahre getragen? Wie ein Edeleskort hatte sie manchmal ausgesehen. Es war befreiend, diesen ganzen Schrott loszuwerden, der sowieso höchstens mit eingezogenem Bauch gut aussah. Weniger befreiend war allerdings, dass sie nun gar nichts mehr hatte, zumindest keine Wohnung und auch kein Geld. Dafür zum Glück aber gute Freunde. So war sie zunächst bei Lisa untergekommen, wo Justus erst einmal das Gästezimmer und sie die Couch im Wohnzimmer beziehen konnte. Von einer Sekunde auf die andere war sie von der Unternehmergattin zur arbeitslosen, alleinerziehenden Mutter ohne abgeschlossene Ausbildung geworden. Mit 35 stand sie vor den Trümmern ihres Lebens, wie ihre Mutter wenig feinfühlig anmerkte. Die Situation hatte sie fertig gemacht. Sie konnte nicht mehr essen und schlafen, wurde immer dünner und fahriger, weinte, manchmal sogar ohne erkennbaren Grund. Sie kannte sich selbst nicht wieder. Caro war nie der weinerliche Typ Frau gewesen. Und sie konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, jemals unter Appetitlosigkeit gelitten zu haben. Und es wurde immer schlimmer. Sie fand keine bezahlbare Wohnung und war plötzlich eine der Hauptfiguren im Horrorfilm Berliner Wohnungsmarkt. Und einen Job brauchte sie auch. Was nicht einfach war, wenn man nicht mehr als 3 Semester Jura vorzuweisen hatte. Die Zeit zwischen Abi und Studium hatte sie als Kellnerin und im Kiosk ihrer Eltern verbracht. Auch nichts, worauf sie aufbauen könnte. »Du brauchst eine Auszeit«, hatte Lisa zu ihr gesagt, nachdem Caro ihr wieder mal versichert hatte, wie sehr sie hoffte, endlich eine Wohnung zu finden und nicht mehr bei ihr zu kampieren. Und zwar ganz dringend.